Nun, die Wahllokale sind heute Morgen um 8 offen und vor allen Dingen der Hauptstadt Erbil und auch Duhok ist die ganzen letzten Tage und Wochen eine sehr große Feierstimmung, zum Teil auch mit inszeniert worden. Und auch in all den Gebieten, die ja als umstritten gelten. Also dieses Referendum findet ja nicht nur in den kurdischen Autonomiegebieten statt, die seit 2003 sozusagen in der irakischen Verfassung festgeschrieben sind, sondern auch in Gebieten, die sowohl die irakische Zentralregierung als auch sozusagen die kurdische Regierung für sich beanspruchen, also etwa Kirkuk, Teile von Mosul, Diyala, wo Kurden und Araber leben. Auch dort hat das Referendum begonnen, obwohl es in den letzten Tagen zu Zusammenstößen und etc. gekommen ist. Hier, wo ich mich gerade befinde, in Sulaymaniyah im Süden irakisch-Kurdistans, ist die Stimmung weniger euphorisch. Also die ganze Region ist da ein bisschen spalten, während etwa in Erbil fast an jedem Haus eine kurdische Fahne hängt, überall Plakate stehen, nachts Autokorsis stattfinden, merkt man hier eigentlich im Vorfeld überhaupt nicht, dass heute ein Referendum stattfindet. Das liegt auch ein bisschen daran, dass anders als vielleicht in der Außenwahrnehmung es erscheint, Irakisch-Kurdistan sehr stark in einen nördlichen Teil, in dem eben die kurdisch-demokratische Partei, der ja auch der Präsident Barzani vorsteht, mehr oder weniger die Kontrolle ausübt, und einen südlichen Teil, in dem die Patriotische Union Kurdistan, vor allen Dingen die Change-Bewegung sehr, sehr stark sind. Und letztere, also die Change-Bewegung, war die Partei, die sich im Vorfeld eher kritisch gegen dieses Referendum ausgesprochen hat.
Wenn wir uns da auch nochmal genau diese Kritik am Referendum anschauen, die ja da auch etwa durch so eine Bewegung No for Now zum Teil ausgedrückt wird, die zumindest für eine Unabhängigkeit zwar eintreten, aber das Referendum zu diesem Zeitpunkt jetzt für falsch erachten, da werden ja auch immer wieder demokratische Zweifel geäußert und damit verbunden auch eine Kritik an dem Präsidenten der Region Kurdistans, Barzani, nämlich geäußert. Das heißt, wo liegt denn da auch nochmal so der Kern der Ablehnung gerade im Süden gegenüber dem Referendum?
Na, erstmal ist einfach traditionell Irakisch-Kurdistan sehr, sehr tief gespalten in diese zwei Regionen. Also die kurdisch-demokratische Partei hat hier in Sulaymaniyah, Halabja, in diesen Gebieten sehr, sehr wenig Einfluss. Es gibt ja auch einen sehr starken kulturell-sprachlichen Unterschied. Irakisch-Kurdistan ist in zwei Sprachdialekte aufgeteilt. Und diese Differenz zieht sich einfach seit traditionell durch fast alle Lebensbereiche. Nun ist es so, dass diese Nicht-Jetzt-Bewegung, die relativ klein ist, aber die lautstärksten sozusagen Opposition gegen dieses Referendum formuliert hat, sagt, eigentlich geht es gar nicht um kurdische Unabhängigkeit, sondern eigentlich geht es sozusagen darum, dass Barzani sein Präsidentenamt legitimieren will. Dazu muss man wissen, es gibt hier ein frei gewähltes Parlament und eigentlich ist die Präsidentschaft hier in Irakisch-Kurdistan um 8 Jahre festgelegt und das Mandat von Barzani lief eigentlich 2013 aus und damals hat das Parlament sozusagen gefordert, dass ein neuer Präsident gewählt wird. Und mehr oder weniger hat Barzani das Parlament damals aufgelöst und regiert seitdem eigentlich ohne Legitimation. Jetzt ist eine der Kritiken von hier, dass eigentlich dieses Referendum darum geht, sich sozusagen vom Volk das Mandat zu holen, über Unabhängigkeit zu verhandeln und damit die eigene Präsidentschaft zu verlängern. Das ist eine der Hauptkritikpunkte. Die andere, die doch einige Leute hier teilen, ist zu sagen, der Zeitpunkt ist falsch. Das Land hier oder Irakisch-Kurdistan ist überhaupt nicht reif für die Unabhängigkeit. Es herrscht enorme Korruption. Es gibt keine freien Institutionen eben. Es gibt momentan kein wirklich frei gewähltes Parlament. Und in einem solchen Augenblick jetzt gegen den Willen der feindlich gesonnene Nachbarstaaten, gegen die USA, gegen die EU, gegen die UN so ein Unabhängigkeitsreferendum abzuhalten, ist in jeder Hinsicht falsch und wird eher schlechte als gute Folgen haben. Man fürchtet, dass es zu bewaffneten Auseinandersetzungen kommt, dass Grenzen zugemacht werden. Aber man fürchtet auch, dass eben dieses populäre sozusagen, diese es ist ja eigentlich keine Wahl, es ist ja die Frage, wollt ihr die Unabhängigkeit oder nicht, ne, die gestellt wird, dass das dazu führt, dass vor allen Dingen Barzani sagt, ich habe hier ein Mandat, einfach so weiter zu regieren, wie ich das bisher getan habe.
Es wird ja davon ausgegangen, dass dann doch mehrheitlich mit Ja wohl gestimmt wird in dieser Frage, ob eine Unabhängigkeit als ja, Kurdenstaat sozusagen gewollt wird. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie das damit auch weitergeht, also was eigentlich zu einem unabhängigen Kurdistan dann dazugehören würde. Wie stellt man sich das denn da eigentlich vor? Weil zum einen hast du schon gesagt, gibt es ja die autonome Region Kurdistan im Nordirak. Die hat ja auch schon weitgehend autonome Rechte, also verfügt über die eigene Regierung, über Polizei und Armee. Aber dann gibt es eben noch die weiteren Gebiete, die dann eben nicht zu dieser autonomen Region gehören, die aber heute eben auch abstimmen, weil sie da eben auch mehrheitlich Kurden und Kurdinnen leben. Wie stellt man sich da so ein gemeinsames, unabhängiges Kurdistan vor? Wie weit ist man da schon?
Noch nicht besonders weit. Also ich meine, wie du richtig gesagt hast, de facto die kurdischen Autonomiegebiete sind wie ein eigener Staat. Also es gibt eigentlich nur keinen Sitz in der UN. Aber ansonsten seit 2003 hat der Irak ja eigentlich de facto überhaupt nichts mehr zu sagen. Der Streit mit dem Irak, den vor allen Dingen Barzani immer wieder gesucht hat, ging hauptsächlich um die Frage von Ölverkäufen und Ähnlichem. Also es ist nicht so, dass hier jetzt eine große Unterdrückung oder sowas herrschen würde. Wie genau Grenzen verlaufen sollen oder nicht, ist weitestgehend unklar. Gerade etwa Kirkuk ist eine Stadt, in der Kurden, Araber, Turkmenen, Christen leben, in der Saddam Hussein in den 80er Jahren im Rahmen seiner Arabisierungspolitik extrem viele Araber angesiedelt und Kurden vertrieben hat. Ist ein Pulverfass und eben auch sehr ölreich. Das heißt, aus ökonomischen Gründen gibt es ein großes Interesse an Kirkuk. Das heißt, das ist jetzt erstmal eine Willensbekundung, von der die Regierung hofft, dass sie damit dann ein Mandat hat, wirklich in Unabhängigkeitsverhandlungen zu gehen. Sie möchte einfach klar machen, die Idee eines föderalen Iraks ist aus ihrer Sicht gescheitert, die ja in der irakischen Verfassung festgeschrieben ist. Man vergisst ja immer etwa, Kurdisch ist im Irak die zweite Sprache, die Pässe sind in Arabisch und Kurdisch ausgestellt. Das ist gescheitert. Wir wollen jetzt einen eigenen Staat und jetzt sozusagen beginnen Verhandlungen. Heute hat der von der Patriotischen Union stammende Sohn des verstorbenen früheren der Führer Jalal Talabani gesagt, das wird eine Sache von Jahren werden. Also niemand erwartet hier, dass übermorgen die Unabhängigkeit ausgerufen wird, sondern es ist eher darum, sozusagen so ein Mem zu setzen. Das Mem, das von jetzt ab sozusagen Kurdistan unabhängig werden will oder irakisch-Kurdistan unabhängig werden will und sozusagen die Hoffnung besteht, dass indem man Fakten schafft, früher oder später dann auch die USA, Europa, die UN das unterstützen, die ja jetzt alle einstimmig gesagt haben, sie lehnen dieses Referendum in seiner jetzigen Form ab.
Da gibt es ja eine Ausnahme, das ist Israel, die sich da nicht gegen das Referendum ausgesprochen haben. Ansonsten kam ja da auch von der Türkei so ein Drohungsgebaren, in dem es dann Militärmanöver gestartet wurde an der irakischen Grenze, also an der Grenze zum Nordirak. Und die Türkei drohte da auch im Falle einer Abspaltung Kurdistans mit Sanktionen. Ein kurdischer Bürgermeister habe wohl auch berichtet, dass iranische Artillerie auf Grenzdörfer gefeuert hätten. Das heißt, das klingt da schon nach einem Konflikt, der nicht in den künftigen nächsten Jahren, wenn darüber verhandelt werden könnte, ob die Unabhängigkeit Kurdistans irgendwie anerkannt wird, ausbricht, sondern etwas doch sehr unmittelbar Drohendes. Du hast schon so ein bisschen gesagt, wie die Stimmung gegenüber diesen Drohgebärden und gegen gegen der Ablehnung von ja eigentlich der internationalen Gemeinschaft so ist vor Ort. Wie sieht denn da außerdem noch diese Lage aus? Wie unmittelbar ist denn da diese Ablehnung?
Naja, erstmal, es gibt einen Unterschied, ob die Türkei mit ihren eigenen Problemen und der großen ihrem großen kurdischen Bevölkerungsanteil oder der Iran, in dem ja auch Millionen von Kurden leben, hier erklären, der Kurden hätten kein Recht auf ein solches Referendum, ist natürlich aus ganz klaren Eigeninteressen formuliert. Und im Moment bauen beide, vor allen Dingen auch der Iran, ein ziemliches Drohkulisse auf. Also die Flüge in den Iran sind eingestellt worden. Wie gesagt, es gibt Militärmanöver, ganz ähnlich die Türkei. Es gibt Absprachen, und Treffen zwischen der irakischen Regierung, der türkischen Regierung, der iranischen Regierung. Und natürlich ist Kurdistan Wahnsinn. Also irakisch Kurdistan hat keine Grenzen, keinen Zugang zum Meer. Also wenn die Türken und der Iran hier die Grenze zumachen würden, dann wären sämtliche Lebenslinien abgeschnitten. Das weiß man hier. Also man kann das hier nicht in einer Position der Stärke machen. Und über die letzten Jahre versuchen ja alle Parteien hier möglichst ein gutes Verhältnis zu diesen alles anderen als freien und demokratischen Nachbarländern zu halten. Was jetzt genau in den nächsten Tagen geschehen wird, ob der Druck erhöht wird, ob Grenzen zugemacht werden, ob Militär über die Grenze kommt, ist weitestgehend unklar. Leute sind sich da völlig unsicher. Und es ist ein sehr, sehr, und Barzani hat da sehr, sehr hoch gepokert mit diesem Referendum, weil eigentlich er ein traditionell gutes Verhältnis zum türkischen Präsidenten Erdogan hat. Und die Reaktionen aus der Türkei sind sehr schwer einzuschätzen. Die Türkei steht ja momentan auf dem Problem in Syrien, in Syrisch-Kurdistan, in Rojava hat es auch gerade Wahlen gegeben. Also die große Konkurrentin der kurdisch-demokratischen Partei, die PYD, PKK, kontrolliert ja ganz große Teile Nordostsyriens jetzt und wird von den USA unterstützt. Das heißt, für die Türkei, befindet sich ja momentan mit dem Rücken an der Wand, will sie weiter ihre extrem repressive Kurdenpolitik durchführen, zu der sich Herr Erdogan vor 2 Jahren entschieden hat. Was man hier auch befürchtet, ist einfach, dass es zu Zusammenstößen mit irakischen Sicherheitskräften gibt und vor allen Dingen mit diesen schiitischen Milizen, die ja hier überall gegen den Islamischen Staat aufgebaut worden sind und jetzt große Teile der Gebiete kontrollieren, die in den letzten Monaten befreit worden sind vom IS und sehr, sehr starke Drohungen schon ausgesprochen haben, dass sie niemals eine Abspaltung der kurdischen Gebiete dulden würden und Ähnliches und eben eigentlich ihre Befehle aus Teheran erhalten und nicht aus Bagdad. Das heißt, wer am meisten momentan hier Druck ausübt, ist eigentlich der Iran. Die Türkei, traditionell ist es so, die Türkei poltert gerne unheimlich viel, aber eher selten passiert dann wirklich was. Den Iran ist wirklich schwerer einzuschätzen im Moment. Was man natürlich hier als wirklichen Verrat wahrnimmt, ist, also egal ob Unterstützer oder Kritiker des Referendums, die Haltung der EU und der USA nimmt man als Verrat wahr. Also die Vorstellung, dass plötzlich Kurden, die immer verbündet gewesen sind der USA, die gegen Saddam gekämpft haben, die hier gegen den Islamischen Staat gekämpft haben, die versuchen hier ein in Anführungsstrichen pro-westlichen demokratischen Staat oder Region aufzubauen, dass die jetzt erklärt kriegen, also die Integrität des Irak ist das Allerwichtigste und das könnte den Kampf gegen den IS gefährden und so weiter. Das empfindet man als extremen Affront und fragt sich natürlich, wieso dürfen Leute im Südsudan, in Bosnien, in Kroatien, in Eritrea sozusagen über ihre eigene Zukunft abstimmen und eigene Staaten gründen. Und immer wenn es um Kurdistan geht, wird einem erzählt, dass das irgendwie die Region destabilisiert. Es sind nicht wir, die Region destabilisieren, es sind die gesamten Nachbarländer, die seit Jahren Giftgas werfen, Kriege führen, aufrüsten etc. pp. Das heißt, sind die Kurden sind eigentlich ein Garant für Stabilität, wenn man dieses Wort benutzen will, während Iran, Irak, Türkei, Syrien, all diese Länder, die ihre eigenen Kurden ja auch oder kurdischen Bevölkerungsgruppen unterdrücken, diese Region nichts weiter als destabilisieren.
Und bei all den Drohungen, die da jetzt rundherum ausgesprochen werden, um die autonome Region in Kurdistan, also in Nordirak, da habe ich gelesen auf MENA Watch in einem Gespräch mit dir, dass du dir gesagt hast, dass du befürchtest, dass daraus gerade im Nahen Osten schnell eine Märtyrerhaltung entstehen kann. Also dieses, dann machen wir das trotzdem, dann gehen wir unter, aber für die richtige Sache. Und da meintest du, dass das hochgradig fatal sei in einer Region, in der Märtyrertum so tief in der Kultur eingewoben ist. Wie bewertest du denn da selber diesen Konflikt und dieses unbedingte Vorhaben, dieses Referendum durchzusetzen, trotz dessen, was da gerade drumherum eben angedroht wird?
Das ist eben eine der Gefahren, dass Dinge hoch eskalieren, weil keiner mehr bereit ist, einen Kompromiss zu machen. Kompromisse werden als Schwäche wahrgenommen. Also sozusagen bleibt jeder möglichst bei seinen Maximalforderungen. Irgendwann entsteht dann die Situation, in der eben jede Art von Eingeständnis als Schwäche oder Niederlage wahrgenommen wird. Und dann kann sowas sehr schnell in Konflikte eskalieren, die letztendlich niemand will und die aber auch extrem blutig werden können. Das meinte ich mit dieser Märtyrervorstellung, weil dieses für die Untergehen, für die in Anführungsstrichen heilige Sache, sei das nun die nationale oder religiöse, eben etwas ist, was eine sehr große Rolle im Nahen Osten spielt. Und in dem Gespräch wies ich darauf hin, dass letztlich dieses Problem, keine Kompromisse eingehen zu können, Konflikte nicht wirklich diplomatisch zu lösen, ein traditionell doch sehr großes Problem in der Region ist, die zu sehr viel Unheil geführt hat. Vielleicht noch zu deiner vorherigen Frage ganz kurz. Ja, Israel ist momentan das einzige Land in der Welt, das offen dieses Unabhängigkeitsreferendum unterstützt, was hier sehr positiv wahrgenommen wird. Irakisch-Kurdistan, die Stimmung hier grundsätzlich ist im Vergleich zu den gesamten Nachbarländern sehr pro-israelisch. Es werden israelische Fahnen auf Kundgebungen gezeigt, neben kurdischen Fahnen. Und das ist natürlich, wird auch umgekehrt, aus israelischer Sicht sind die Kurden ein relativ guter Verbündeter in dieser Region, gerade auch gegen den Iran. Und daraus, und es gibt auch schon seit eigentlich sehr langer Zeit unter der Hand ganz enge und gute Kontakte, vor allen Dingen zwischen der israelischen Regierung und der kurdisch-demokratischen Partei. Das ist angesichts des grassierenden Antisemitismus und der permanenten Vernichtungsdrohung durch den Iran eigentlich sehr positiv zu bewerten. Natürlich hat das auch eine Schattenseite, weil wenn man hier als einziges Land Israel hat, das dann unterstützt, kann das natürlich sehr schnell auch umkippen und Teil von islamistischer und panarabischer Propaganda ist immer, dass die Kurden eigentlich hier ein zweites Israel im Nahen Osten wollen, was dann zu den entsprechenden Mobilisierungen führen kann. Und natürlich ist auch klar, wenn es zu Konflikten kommt, ist Israel nicht das Land, das hier irgendjemanden militärisch oder so beschützen kann. Dafür ist es einfach dann zu klein und zu weit weg.